Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Es wird langsam wieder Zeit. Und bei mir ist der Tobi. Hallo Tobi.
Hallo Alexander, grüß dich.
Podcast-Zeit.
Es ist endlich mal wieder Podcast-Zeit.
So, ich dachte, wir sprechen heute mal über das Thema Marketing für Tiernahrung. Was hältst du davon?
Finde ich ein super, super spannendes Thema. Ich glaube, da müssen wir einmal die Frage beantworten. Warum ausgerechnet Marketing für Tiernahrung?
Warum? Ja, ich finde es spannend, weil, da sollte ich vielleicht so kurzer Disclaimer, ich bin selbst Hundebesitzer. Das heißt, ich bin selbst betroffen. Und man sieht oft, dass das Thema unterschätzt wird, weil, und das gilt nicht nur für Hunde, sondern ebenso eigentlich auch für Katzen, für andere Tiere. Du als Besitzer eines Tieres bist glücklich, wenn die Verdauung deines Tieres gut ist. Das hängt in ganz wesentlichem Maße mit dem Futter zusammen. Das heißt, die erste Zeit und auch leider zwischendurch dann immer wieder mal, bist du einfach auf der Suche nach der richtigen Marke, nach dem richtigen Futter, das dein Tier verträgt. Und wenn du es gefunden hast, bist du glücklich und behältst es. Und das ist natürlich, das ist aus der Konsumentensicht. Das heißt aber wiederum aus Marketing-Sicht natürlich, dass es ein verdammt tougher Bereich ist, weil die Leute loyal sind, sobald sie ein Futter gefunden haben, das ihnen zusagt.
Ne? Ja. Du musst also in diese Testzeit rein. Du musst, wenn der Hundebesitzer anfängt zu testen, musst du reinkommen, der muss dich kennen, der muss dich in Erwägung ziehen. Den Test musst du natürlich auch bestehen, aber danach ist die These, ist es schwierig, jemanden nochmal dazu zu bewegen, das Futter zu wechseln.
Ja, das heißt jetzt aus Marketing-Sicht ja wiederum auch, genauso. Entweder du kriegst sie, wenn sie jung sind, also als Welpe. Ja. Oder eben als Katzenbaby oder so weiter. Aber dann heißt es, es gibt entweder nochmal Probleme, weswegen es einen Anlass gibt, die Marke zu wechseln, oder du hast eine sehr gute Argumentation. Aber wenn du drin bist, ne, und das ist ja wiederum dann auch eine Frage, wie der Case kalkuliert wird aus Sicht der Marke. Der erste Kauf ist teuer oder kann teuer sein. Ne? Wir können ja gleich mal drüber sprechen. Wir haben ja einige Marken, die wir da vertreten. Aber der Lifetime Value von so einem Kunden und die Loyalität, wenn du sie einmal gewonnen hast, die sind halt hoch. Und das ist für mich so ein bisschen das Missverständnis, dass man denkt, das funktioniert wie bei Fashion oder im Bereich Kosmetik und so weiter. Das ist schon speziell, ne? Das muss man ein bisschen verstehen. Und aus meiner Sicht haben viele Marketer, die frisch in den Bereich da reinkommen, geht man ein bisschen naiv ran und denkt, man könnte jedes Rezept, das woanders funktioniert hat, gut adaptieren. Aber es ist halt schon eine Lernphase, die man dadurch läuft.
Ja, total. Also ich finde das, was du jetzt gesagt hast, eigentlich so eine gute Klammer um dieses Thema. Also auch gerade wirklich diese erste Phase in die Erwägung reinzukommen. Ich glaube, das ist echt mit kriegsentscheidend, um es mal so auszudrücken. Und das ist auch etwas, was jetzt bei anderen Produkten oder Produktgruppen nennen wir es jetzt mal im FMCG-Bereich, ja sicherlich nochmal eine wirkliche Besonderheit ist. Und ich finde es auch ganz spannend, was man da für Ansätze hat im Marketing, wie man das aufgelöst bekommt. Und lass uns da wirklich mal heute drauf gucken, weil da können sich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle andere Marken noch was von abschneiden, von dem, was wir da jetzt für Insights haben.
Und ich denke, also interessant ist auch, machen ja alle, ne? Alle Marken in dem Bereich sind sich bewusst, dass sie Marketing machen müssen. Dann machst du natürlich, trotzdem hat keine Geld zu verschenken, weil es ein toughes Business ist. Was machst du zuerst? Auch völlig naheliegend. Du versuchst die Sachen, wenn du digital unterwegs bist, wirst du mit SEA starten. Völlig verständlicherweise und willst deine Produkte verkaufen. So. Und dann sehen wir halt immer wieder diese Situation, dass SEA funktioniert und Social nicht funktioniert. Sagen sie, Social funktioniert für uns nicht. Und das ist natürlich ganz, das hängt natürlich damit zusammen, wie schwierig das ist, Leute da zu wechseln, hängt aber auch mit so technischen Gegebenheiten zusammen, wie wie messe ich denn den Erfolg wie von Maßnahmen über Social? Und dann hast du halt hast du deinen Shop da. Und das ist auch die Situation, mit der wir schon mehrfach konfrontiert waren. Und dann wurden Kampagnen geschaltet auf, sagen wir, Meta, um mal das größte Netzwerk dazu zu nennen. Und dann bei Google kommt das hin, das sagt Google, das sagt mein Shop, kommt hin, ne, läuft. So, Social, da sagt Meta, hurra, ich bin erfolgreich, und dann gucke ich meinen Shop, und der Shop sagt überhaupt nicht, dass Meta was beisteuert.
Richtig.
Kann das sein?
Attribution, ja. Ne?
Ein riesen
Attributionsthema.
Ein Riesenproblem. Und dann kommst du natürlich auch nicht in die Situation, aus dieser Unsicherheit heraus zu sagen, ich pushe jetzt diesen Kanal, ich skaliere jetzt darüber. Auch wenn im Kopf so ein bisschen womöglich klar ist, hey, ich will ja neue Kunden gewinnen. Ich will ja wachsen in dem Markt. So, ne? Und dann denkst du, oh, kann ich Google noch ein bisschen optimieren? Aber du hast es eben auch schon gesagt, Tobi. Wie komme ich in die Erwägung? Warum sollten Leute an mich denken? Ich muss mich ihnen in den Weg werfen, damit das überhaupt möglich wird. So. Und die Herausforderung ist dann einmal natürlich, dass man sich als Marke selbst einmal sagt, das muss aber eigentlich funktionieren können. Und dann geht es eben darum, dass man das ein bisschen aufreißt. Wir haben das ja auch, wir werden das ja auch verlinken. Wir haben das mit zum Beispiel mit der wundervollen Marke Fresco. Ich bin übrigens selbst auch Kunde. Auch schon gewesen, bevor sie bei uns Kunde waren, durchexerziert, die auch genau aus dieser Ausgangsstellung kommen, sehr funktioniert eigentlich, kann man verbessern, aber funktioniert eigentlich, und Social will irgendwie nicht klappen. Und dann, jetzt spulen wir einfach mal kurz vor, ne? Spulen wir vor, arbeitet man eine Weile zusammen, und am Ende stehst du belegbar da mit einem absolut konkurrenzfähigen ROAS oder Return on Invest wäre jetzt wichtiger noch, aber wo du dann ein ROAS-Wert bis 11 läufst, und zwar jetzt nicht, das sagt dir Meta, sondern das sagt dir am Ende der Shop.
Ja.
Und das über Social, nicht über alles. Und dann nicht durchgehen, nicht die ganze Zeit, ich will das jetzt gar nicht hier overhypen, aber so, dass das Ganze halt ein sehr profitabler Wachstumskanal ist. Und dann musste ich ja fragen, okay, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ne? Und die erste Frage, wieso sehen wir denn jetzt, dass es profitabel ist und vorher nicht? Machen wir alles anders oder nicht? Und kannst du dir vorstellen, Tobi, was wir jetzt hier anders gemacht haben, um das einfach belegbarer zu machen?
Ich denke jetzt im allerersten Schritt, dass es ein Attributionsthema ist. Ja, ich habe es jetzt eben auch schon mal so da reingeworfen. Ja. Am Ende des Tages ist es ja schon sinnhaft, wenn man jetzt einfach mal überlegt, wir sind am Ende in einem Markt, wo die Leute ja sehr schnell aware für das Thema sind. So, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, wenn ich einen Hund habe, auf das Thema Ernährung irgendwie großartig gestoßen werden muss, weil der Hund muss nun mal fressen. Und ja, in dem Moment, wo ich mir einen Hund kaufe, habe ich mir zu 99% der Fälle auch schon vorher Gedanken über das Thema gemacht, der Hund muss irgendwie ernährt werden. Und wenn es am Ende irgendwo erstmal ist, dass der Hund eben, ja, lass uns mal gerne ein bisschen übertreiben, eben nicht nur die Essensreste bekommt, ja, sondern dass er ein entsprechend vernünftiges Futter bekommt, dann werde ich an diesem Thema jetzt auf dieses Thema nicht irgendwie großartig gestoßen, sondern ich weiß erstmal, der Hund muss essen. Und das bedeutet, ich bin da als Konsument im Kopf natürlich schon mal eine Stufe weiter als bei vielen anderen Produkten. Mhm. Ne? Gerade im schnelllebigen Consumer-Bereich habe ich ja oftmals das Thema, dass ein Produkt überhaupt nicht auf meinem Radar ist und ich das deswegen zum User hinpushe und da natürlich dann auch sehr schnell einen Social-Media-Kanal, die Funktionalität von so einem Social-Media-Kanal unter Beweis stellen kann. Aber das Thema Futter, Hundfüttern, ist natürlich im Kopf bei einem Nutzer in dem Moment, wo ich den Hund habe, natürlich schon da. Insofern ist es naheliegend, dass sich der Nutzer auch bei Google auf die Suche macht und entsprechend dort natürlich am Ende auch eine Attribution stattfindet. Ja, wenn ich google, dann ist die Chance natürlich da, dass jemand auf meine Marke über meine Google-Sucheinträge kommt, entweder organisch oder paid, und dann darüber am Ende des Tages den Kauf abschließt. Thema Attribution wäre jetzt naheliegend, dass über sowas Google sich den ganzen Verkaufskuchen sichert und eigentlich sagen könnte, okay, nahezu alle Verkäufer haben irgendeine Art Kontakt mit Google gehabt.
Genau, weil ja auch nur, selbst wenn du, zum einen ist es eine Frage, welches System sieht man sich an am Ende, also welche Attributionsmethodik nutzt man. Das andere ist aber auch, ist das überhaupt sichtbar und kann das sozusagen kanalübergreifend gemessen werden? Meint also, wie können wir also belegen, ist für uns dann die Frage, dass Käufe initiiert werden, ich nenne es jetzt mal so, initiiert oder maßgeblich beeinflusst werden über Social. Und es ist ein Vergleichsweise, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Jetzt in diesen Fällen ist es vergleichsweise simpel. Wir arbeiten mit einem Rabattcode, der so, um das gleich zu sagen, der so niedrig angesetzt ist, dass er eigentlich nicht richtig sexy ist, dass er nicht irgendwie auf My Deals gehypt wird und irgendwie rumgereicht wird, sondern dass er so ein ganz kleiner Pinch ist, ne?
Ja.
So. Und der aber nur über Social ausgespielt wird. Und am Ende guckst du, wie viel hast du ausgegeben auf Meta, wie viel hast du über diesen Code umgesetzt. Der ist nicht über Google gelaufen oder sonst was da. Und bist bei einem vollkommen simplen Verfahren, ne, wo du sagen kannst, die Leute mussten von diesem Code kennen. Der Code war jetzt aber nicht so, dass du sagen würdest, oi, holla, da bist du jetzt aber im Black Week-Bereich, sondern eher so sagen, na gut, nimmst du mit, erwartest du eigentlich eh. Ungefähr. Trotzdem haben sich die Leute gemerkt, haben womöglich doch dann über die Marke nochmal gegoogelt, haben aber den Code gemerkt oder haben halt einen Wechsel gemacht des Devices, haben nochmal mit ihrem Partner gesprochen, kann ich übrigens auch sagen, du kannst nicht allein, wenn du mit jemandem zusammenlebst, über das Futter entscheiden, sondern das ist eine gemeinschaftliche Abstimmung. Schon das spricht ein bisschen dagegen, dass das sozusagen so ein Impulsthema ist. Und plötzlich sieht die Welt, was Profitabilität von Social angeht, komplett anders aus.
Klar.
Jetzt, das ist nur das Thema Messbarkeit, ne? Da möchte ich jetzt auch mal sagen, ist es nicht so, als müsste man nur das umstellen, sondern das ist auch eine Frage, wie gehst du das ganze Thema Kampagnen an? Ne? Da können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Aber um diese Sicherheit reinzubekommen, wenn du bei der Marke bist und sagst, okay, investiere ich jetzt in diesen Kanal oder nicht und hast irgendwie einfach mal ein besseres Gefühl, dass das Ganze profitabel skalierbar ist. Ab dann hast du ja auch ein bisschen mehr Mut, ne? Muss man sagen. Hast du ja ein bisschen mehr Vertrauen.
Richtig, das sind ja, sagen wir mal so, die gegossene Bodenplatte des gesamten Marketinghauses, dass du am Ende des Tages sagen kannst, was ist hier überhaupt, wo kommt mein Umsatz her und auf welchen Kanal entfällt dieser Umsatz, ne? Und das hat man mit so einer, am Ende des Tages, Taktik natürlich sehr schön unter Beweis gestellt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter erster Schritt, um in dieses Mysterium, wie wirkt Social eigentlich im Verkaufsprozess, natürlich Licht ins Dunkle zu bringen.
Genau, gerade bei Marken, die halt versuchen, ich nenne es jetzt mal konservativen Attribution eigentlich technisch gesehen zu arbeiten, Last Click gewinnt, ein Tag Fenster, also wirklich kurz, ungefähr das, was die Shop-Systeme halt so hergeben. Und dann hast du jetzt hier halt nochmal einen Hebel, einfach um zu zeigen, das geht. Das hängt natürlich, nicht nur mit diesem blöden Code zusammen, es hängt einfach damit zusammen, was zeigst du den Leuten und wie sieht dein Kampagnendesign auch aus? Das muss man natürlich auch sagen. Ja.
Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt ansprichst, dass am Ende ist das ja so die Spitze des Marketing-Eisbergs. Also dieses Thema Messbarkeit, einen Verkauf zuordnen, wird dir am Ende des Tages, ist ja so die Spitze des Eisbergs, die so aus dem Meer rausguckt. Aber wir wissen ja auch, die Welt ist viel komplexer und wir sollten, wenn wir über Social Media bei Produkten dieser Art reden, auch auf jeden Fall das ganze Thema Markenaufbau, Markenbekanntheit, eigentlich diesen gesamten Funnel abzubilden, auf jeden Fall mitdenken. Und ich glaube, das ist in dem Fall, den wir jetzt hier besprechen, ja auch sehr erfolgreich passiert.
Ja, wir haben im Übrigen das Ganze sogar noch ein bisschen schwerer gehabt, als man jetzt denken könnte. Ich habe es eben schon gesagt, einen Neukunden zu gewinnen ist halt fies. So, ne? Es ist halt richtig teuer. Das Wichtigste aber, bevor man darüber spricht, wie baut man die Kampagnen, ist erstmal wirklich dieses Verständnis, auch bei denen, die für die Marke und für das Business verantwortlich sind, dass sie verstehen, okay, ich muss hier investieren, um die neuen Kunden reinzuholen und dann habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Für uns war das jetzt auch zum Beispiel ein Split mit einem Großteil der Marketingmaßnahmen über Social, das tatsächlich hart das Thema Neukunden anzusprechen. Also die Bestandskunden auszuschließen, was ja das Ding sonst sehr viel einfacher noch gemacht hätte. Wir haben es jetzt nicht nur auf Neukunden, sondern aber es gab einen Split zwischen Kampagnen, die im Prinzip neu und Bestandskunden, wo du auch Upsells gemacht hast, zum Beispiel über Aktionen und so weiter. Aber ein großer Bereich auch einfach auf das Thema Neukunden. Weil man das auch natürlich sagen muss, die Stärke von Social ist es, neue Leute anzusprechen und für eine Marke zu begeistern. Ja, das heißt, das ist dann auch ein bewusster Fokus, wenn man sagt, das geht auf die Profitabilität eigentlich von Kampagnen, weil du dir halt die Easy Wins, die halt knapp vor dem, die schon gekauft haben und die du jetzt nochmal erreichst und so weiter, rauswirfst aus dem Teil des Setups. Aber das bringt natürlich nachhaltig, wenn du dir anguckst, wie hoch so ein Lifetime Value ist von einem Kunden, ja, in dem Segment, bringt das natürlich sehr, sehr viel mehr, wenn du den Markt so eroberst. Und inhaltlich dazu einmal noch mal kurz was gesagt. Da kann man auch sagen, ja, das ist jetzt kein Geheimnis, aber es richtig zu exekutieren, ist halt trotzdem eine Frage. Wie kriegst du mehr Bewegtbild in so ein Segment rein, also in die Kampagnen rein, wichtigen Task? Wie kriegst du die Saisonalität in sowas auch abgebildet? Wie kriegst du die Bildsprache so hin? Und das sind halt schon, und wie viel beschissenen Testing-Aufwand steckst du in diesen Account. Und das ist halt so der andere Hebel, der dahinter ist. Es hilft halt nichts, in einem umkämpften Segment einmal so Maschine an, laufen lassen, gucken. Ne, das reicht nicht mehr. Sondern es ist dann schon eben Erkenntnisse gewinnen und einen lernenden Account zu bauen, indem man dann laufend neue Creatives reinschmeißt. Das Setup hier übrigens, du siehst es jetzt überall, Tobi, die Empfehlung ist es, mach es ganz, ganz simpel, mach es ganz, ganz simpel. Bisschen zu eine Kampagne für alles. Und die Erfahrung jetzt in diesem Account hat aber gezeigt, du musst testen und sehen und plötzlich siehst du, nee, es sind tatsächlich, es ist nicht eine Kampagne, es sind nicht zwei, sondern es geht bis auf sechs. Jetzt nicht für so Kinderthemen wie machen wir jetzt ein kleinteiliges Targeting, aber andere Parameter bedingen eben schon, dass es sinnvoll sein kann, das ganze Setup wieder ein bisschen weiter zu variieren, um das Ganze hochzuschrauben. Also manchmal ist es halt auch nicht so das wunderschöne Playbook, das für alle gilt, sondern du musst in den Case gucken.
Richtig. Ich glaube, hier ist einfach dann der Fall, dass man so ein Thema schnell mal unterschätzt.
Ja.
Wenn ich an Social Media denke und daran denke, was funktioniert in Social Media, dann ist das Thema Tiere natürlich sehr, sehr naheliegend, zu sagen, so, ey, da brauche ich einfach nichts anderes als ein paar süße Hundebilder von A nach B exekutieren, ja, und schon läuft die Chose. Aber ja, das ist es eben nicht, das reicht am Ende nicht. Weil wir wollen am Ende ja jetzt nicht die Leute einfach nur unterhalten. Wir wollen ja ganz klar die richtigen Leute an dieses Produkt heranführen. Und da müssen wir eben sehr, sehr viele verschiedene und vor allem auch sehr, sehr viele teilweise, ich versuche es jetzt mal zu beschreiben, welche Art diese Signale sind. Also die Signale, die wir gesendet bekommen, sind teilweise ja sehr subtil. Es ist bei so einem Thema ja sehr naheliegend zu liken, sich ein Video lange anzugucken. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben ein sperriges Thema, ja, dann sind solche Art von Signalen sehr, sehr viel wert, ja. Gerade auch wir beide arbeiten ja auch sehr viel mit, teilweise auch mit B2B-Marken, wo man sagen kann, wenn sich jetzt jemand mein Video angeguckt hat, innerhalb von, ich sage jetzt mal, ein 30-sekündiges Video wurde zu 50% angeguckt, dann sagen wir, boah, bockstarkes Signal. Und da liegt ja jetzt die Gefahr, in dem Moment, wo ich mit einem Thema arbeite, was den Leuten am Herzen liegt, ist so ein Signal natürlich am ganz, ganz schnell nichts mehr wert. Und ich habe sehr, sehr große Schwierigkeiten, in vernünftiges Testing zu kommen, weil ich ja ganz andere Signale auswerten muss, wo mir jetzt jemand, wo ich jetzt sagen kann, damit arbeite ich dann weiter.
Ne? Ja,
und da macht eben so ein Setup, wo man wirklich sehr, sehr und granular dann auch wieder rum wird, dann wiederum sehr viel Sinn.
Es ist nämlich genau auf den Punkt, Tobi, am Ende ist es, wollen wir Vertrauen aufbauen und sind in einem Segment, wo es einfach ist, Entertainment-Inhalte zu erstellen, ne? Weil Tiere sind entertaining. So, ne? Und das ist aber, das bedeutet eben nicht automatisch, dass ich eine Markenbeziehung aufbaue. Das bedeutet nicht automatisch, dass ich jetzt Vertrauen fasse zu dem Produkt, sondern das heißt womöglich einfach nur, dass ich mir einfach diesen Hund noch länger angucken will. Ja, und das ist in anderen Segmenten eben nicht der Fall, wo du eher darum kämpfst, dass du die Aufmerksamkeit bekommst. Ja, dass du so, und hier ist es ein bisschen einfacher, die initiale Aufmerksamkeit zu bekommen, aber damit ist eben dieser Sprung von du siehst mich und ich vertraue dir noch nicht getan. Ne? Und das ist ein bisschen die Kunst dann auch. Ja.
Ja, wir können diesen Erfolgsfaktor Aufmerksamkeit hier eigentlich nicht zählen, weil das ist ja bei vielen anderen Produkten etwas, kriegen wir die Leute dazu, sich erstmal etwas anzugucken, hinzuschauen, haben wir ja hier bei ganz vielen Marken, die einen großen Teil der, ich sag mal, initialen Dinge richtig gemacht. Ja? Ja. Und das zählt hier einfach nicht, weil das halt einfach ein Herzensthema ist. Und selbst wenn ich gar keinen Hund habe, am Ende ist es der gute alte, ja, im Social Media redet man ja immer vom Katzen-Content, Hunde-Content ist dasselbe. Die Aufmerksamkeit kriege ich so oder so. Ja, ich muss jetzt also hinter die Fassade schauen. Was passiert denn jetzt mit denjenigen, die ich da erreicht habe? Und was für Signale habe ich noch, die jetzt am Ende dann die Brücke zu meiner Marke bauen? Ja, das Vehikel Tier als Hingucker ist nur halb so viel wert. Ich muss irgendwie gucken, dass ich die Leute anders mit dem Produkt in Verbindung bringe.
Ja, wie schaffe ich diesen Markenconnect? Das Vertrauen zur Marke. Und das hängt natürlich mit der Art der Kommunikation zusammen, auch eben mit der Frequenz, wie ich sie erreiche. Und jetzt aber trotzdem natürlich in einem Fall wie dem, über den wir gerade gesprochen haben, da ist ja der klare Wunsch eines Abverkaufs in einem vergleichsweise begrenzten Zeitfenster. Also das ist auch nicht so, dass du sagen würdest, wie sonst bei einer FMCG-Marke, komm, unser Zwei-Jahres-Plan sieht so aus. Ne? Sondern da die Zeitfenster sind kurz und das geht. Ich meine, das finde ich eigentlich so, das muss man nochmal als positives Signal machen. Weil viele Leute, mit denen man dann auch spricht, sind irgendwie ein bisschen frustriert, wenn sie in dieses Segment dann reingucken, da muss man einfach auch sagen, nee, das geht. Also du kannst über Social deine Tiernahrungsmarke profitabel pushen. Du kannst natürlich auch, dann bist du in dem Game in die Fläche gehen und sagen, hier, wir wollen sehr breites Marketing haben, das dazu führt, dass Leute in den Geschäften mehr kaufen. Ne? Das ist nur ein anderer Invest. Aber auch rein digitaler Abverkauf und digitale Marken und die Markenaffinität digital aufzubauen, geht profitabel, wenn man es vernünftig macht.
Genau. Wir können jetzt an der Stelle eigentlich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, welche Erfolgsfaktoren es denn dann gibt, um das, was du gerade angesprochen hast, auch zu erreichen. Ne? Aus meiner Sicht, ich vereinfache Dinge immer so gerne, haben wir hier wieder einmal das Thema Zielgruppenverständnis.
Ja.
Das andere Thema ist Aufbereitung der Inhalte. Ne? Also wirklich dieses gerade angesprochene Twist vom Vehikel hin zum Produkt. Und der dritte Punkt ist sicherlich dann auch der von dir eben gut zitierte Messbarkeitsaspekt. Ja. Ich finde gerade beim Thema Zielgruppenverständnis, da ist aus meiner Sicht eine große Gefahr, dass man das hier unterschätzt, das Thema. Ne? Dass man hier eigentlich mit zu einfachen Messages und zu einfachen Methoden versucht, irgendwo zum Ziel zu kommen. Vielleicht können wir da mal anfangen, wie man das Zielgruppenverständnis für so ein Thema richtig erfasst. Und da bist du als Hundebesitzer sicherlich ein sehr bedeutender Baustein.
Ich würde gerade noch mal einen vierten Aspekt kurz noch mal hinzupacken, Prozess-Testing, weil viel zu oft davon ausgegangen wird, ja, da haben wir uns Gedanken gemacht, einmal, dann haben wir das einmal gemacht und dann wird es ausgespielt und dann klappt es doch nicht. Das ist, wenn die Kampagne am Anfang nicht funktioniert, dann ist es nicht unbedingt die Schuld des Marketings. Wenn sie am Ende nicht funktioniert, dann muss man sich Sorgen machen. So, aber dazwischen muss halt einiges passieren. Also zum Thema Zielgruppenverständnis und eben auch Markenidentität ist genau, du hast das schon gesagt. Zum Glück ist es so. Also die meisten Menschen, die in diesem Segment arbeiten, sind selbst Besitzer oder haben selbst Tiere oder Erfahrung damit. Ich glaube, das hilft schon mal ganz gut. Ne? Also zumindest, wenn sie bei diesen Brands arbeiten. Das ist ein anderes Thema, wenn du in einer Agentur arbeitest unbedingt. Ne? Und dann ist das ja nicht bei jedem gegeben. Nichtsdestotrotz, diesen Schmerz zu verstehen, ehrlich gesagt, wie das ist, wenn das Futter nicht mehr funktioniert oder wenn das Tier Probleme hat und wie die Menschen selbst mitleiden dabei, wenn das nicht funktioniert und wie du denkst, hoffentlich wird's morgen besser. Und dann, wenn dieser Aspekt schon kommt, muss ich jetzt zum Tierarzt gehen. Und wenn du dir sagst, ich nehme doch schon das gute Futter. Und dann, ne, das ist ja sozusagen der Moment, wo die Verzweiflung schon immer größer wird. Dann ist die Frage, wer ist da, um dich aufzufangen, muss man sozusagen? Welches Versprechen, welche Vertrauensfaktoren kommen dann auch? Aber ne, so wie ich es jetzt gerade schon ein bisschen versuche zu beschreiben, musst du es ja ein bisschen antizipieren, zumindest für diese Situation, wenn schon Probleme da sind. Ja. Es gibt natürlich auch Menschen, du kannst natürlich auch einfach taktischer vorgehen. Du hast das ganz am Anfang auch angesprochen und sagen, wenn du eben nicht aus dem Schmerz heraus argumentierst, sondern könnte es nicht besser sein. Richtig. Und auch das ist natürlich eine Möglichkeit zu gehen. Du musst ja nicht unbedingt aus dem Schmerz kommen und sagen, aber wie reduzierst du sozusagen die Einstiegshürde in diesem Segment, um das einmal auszuprobieren, ne? Um zu sagen, könnte es besser sein? Und dann bist du natürlich, welche Trust-Faktoren gibt es? Unendlich Millionen positive Bewertungen. Mein Hund hatte bla 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 Probleme, die... Und dann werden immer dieselben Sachen angeführt, zugegebenermaßen, hat viel Gras gefressen, hat sich die ganze Zeit gekratzt und so weiter. Und ich spreche jetzt nur aus der Hundeperspektive, das gilt für Katzen bestimmt ebenso. Ja. Aber trotzdem, das ist das, was du meinst. Wie intensiv setze ich mich damit auseinander? Und welcher von diesen Faktoren jetzt am Ende der bestimmende ist, das musst du halt mit testen. Ne? Das ist genau dieser Aufwand, der dann passiert. Worauf springen jetzt die meisten an? Wo wird dieser Connect gesehen von deinem Markenverständnis? In der Sprache, wie du sprichst, sprichst du wie die Menschen, die selbst betroffen sind? Äußern sich andere positiv über dich? Das ist ja auch ein Aspekt immer. Also siehst du Testimonials, die sagen, ich stehe hier für diese Marke ein, ich hatte dieselben Probleme. Und dann versuchst du ja schon, diese Relation aufzubauen. Denn du willst ja, als Konsument willst du ja das Bestmögliche für dein Tier haben. Ne? Also es ist, man guckt ja erstmal positiv drauf und dann denkst du, wie hoch ist das Risiko?
Ja, du sprichst hier noch mal was ganz Wichtiges an, und zwar, wie fragil diese Markenjourney in diesem Segment wirklich ist. Ne? Mhm. Weil, sagen wir mal so, das ist ein Ritt eigentlich ist es ein Ritt auf Messers Schneide, weil, sagen wir, auf der einen Seite ist wirklich alles gut, deinem Tier geht's gut, dann, wir haben es eben angesprochen, wirst du deiner Futtermarke wahrscheinlich treu bleiben. Ja. Mhm. Und dann gibt es den anderen Fall, wo es wirklich gar nicht funktioniert, und dass dem Tier, ich sag mal, schlecht geht oder dir geht's schlecht. Und in dem Moment ist der Schmerz schon so groß und es ist so ein emotionales Thema, dann bist du auch direkt wieder bei einem anderen Kanal, dann bist du nämlich wieder in den Suchnetzwerken unterwegs. Weil dann suchst du ganz schnell aktiv nach einer Lösung. Aber dieses Momentum, du willst, dass deinem Tier gut geht und du bist empfänglich für eine Optimierung. Das ist im Bereich des Zielgruppenverständnisses ja dieser Ausschnitt, den man tackeln kann. Und ich glaube, das ist hier dann auch der Punkt, wo du eben was ganz Wichtiges angesprochen hast. Die Optimierungswünsche der Zielgruppe richtig erkennen und mit den richtigen Messages besetzen.
Ja.
Vertrauen und ja, am Ende diesen Optimierungsgedanken.
Das sind ja auch, nicht jede Marke ist am Ende auch, kann jeden erreichen, weil es sind ja zum Beispiel Themen wie, es gibt Menschen, die lehnen Trockenfutter grundsätzlich ab oder eben oder wollen nicht barfen, also ne, also, oder sonst was da, ne? Aber innerhalb dieses Segments, oder es gibt halt viele, die sind doch noch offen, oder nennen wir es mal freundlich Wechselkäufer, musst du halt finden, wer ist denn für dich eigentlich und was haben die auch sonst womöglich für einen Hintergrund? Weil das ist dann schon auch nochmal der Aspekt, bist du sehr bio? Und dann machst du zum Beispiel Videocontent und wie drückst du das nochmal womöglich unterschwellig auch noch aus? Das sind am Ende schon so subtile Signale, um die es auch geht, wie man das Ganze am Ende gut gestalten kann. Und da sind wir jetzt gar nicht bei den technischen Aspekten. Lass uns die auch ruhig mal ausklammern. Am Ende ist das eine konsequente Optimierung, die jemand machen sollte, der Plan davon hat, um das Ganze dann am Ende belegbar auch nach oben zu pushen, die richtigen Thesen aufzustellen, was brauchen wir noch an Messages, warum hat das funktioniert und so weiter. Aber überhaupt erstmal dieses Versprechen aufzusetzen oder diese Versprechen aufzusetzen, braucht halt sowohl von Marke wie von Marketingseite dann eben schon vergleichsweise hohen Aufwand.
Genau. Und da hast du dann einen Aspekt für so ein, ich sag jetzt einfach mal, aufwendigeres Testing natürlich schon mal gesetzt. Ja. Weil auf Basis von den mannigfaltigen Ansätzen erwächst ja erstens ein sehr, sehr massiver Hypothesenkatalog und zweitens am Ende des Tages natürlich auch ein konkretes Aufgabenpaket, was jetzt alles dann im Endeffekt priorisiert und umgesetzt werden muss. Und damit steigert sich natürlich auch für so ein Thema ganz schnell die Komplexität.
Das sieht am Ende dann auch immer, das muss ja gar nicht kompliziert aussehen. Ne? Am Ende zeigst du schon viel, du zeigst viel Produkt im Kontext mit Tier oder mit Tierbesitzer und mit einzelnen Aussagen. Da denkst du ja, okay, war das jetzt so schwierig? Ja, schon. Das ist leider ja. Aber funktioniert. Spannend. Tobi, wir haben es praktisch geschafft, jetzt einmal den Case so ein bisschen durchzuerzählen. Eine Branche, Herausforderung in 30 Minuten. Finde ich geil.
Finde ich auch geil. Ich finde es vor allem spannend, wenn man jetzt als allerletzten Punkt vielleicht nochmal auf die Ergebnisse zu sprechen kommt. Mit was kann ich denn für Ergebnisse da rechnen? Weil wir haben jetzt eigentlich gesagt, du musst Social Marketing machen, damit du wirklich in diesem, ich sage jetzt einfach mal, knappen Ausschnitt, wo jemand überhaupt entweder eine neue Marke sucht oder wo er überhaupt vielleicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu einem Wechsel der Marke zu treffen, wo du da reinkommst. Und mit was für Ergebnissen kann man denn rechnen? Weil ich finde, wenn ich mir unsere Erkenntnisse angucke, die wir gewonnen haben, finde ich einen Aspekt besonders spannend. Am Anfang hast du ja gesagt, wir haben hier mit einem Rabattcode gearbeitet. Aber das Coole ist ja, dass wir jetzt am Ende des Tages trotzdem einen riesigen Erfolg hatten, obwohl so gesehen die Marge damit minimal geschmälert wurde, weil die Warenkörbe ja so groß waren. Also die Leute haben sich eigentlich in dem Moment nicht nur entschieden, hier mal kurz zu testen, was ja auch schon Erfolg gewesen wäre, sondern die Leute haben sich ja mehr oder weniger eingedeckt mit dem Futter. Und das war am Ende, fand ich, nochmal eine echt irre Erkenntnis aus der Zusammenarbeit hier.
Ja, das ist ich bin auch, also bin sehr stolz auf das, was hier das Team auch geschafft hat, das auf der Marke Fresco und auch die auf den anderen Marken sitzen, geschaffen hat, weil es halt einmal natürlich, ne, wir wollen alle gewinnen am Ende mit dem Case, aber es zeigt eben auch, wie der Nutzen für die Marke über neue Kanäle wachsen kann. Und dann, ne, und wenn du dann dieses ROAS flexen, ist immer so ein bisschen anstrengend, wenn man die Zeitfenster sieht, aber in eine sehr starke Profitabilität, nennen wir es jetzt mal so, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, reinkommt und das eben auch skalierbar, dann ist das schon geil.
Ja, hundertprozentig. Und ich denke auch, das ist ein gutes Beispiel, wie man ein vermeintlich zugängliches und dadurch einfaches Produkt mit einem vernünftigen Ansatz und vor allem mit einer richtigen Strategie auch nachhaltig zum Erfolg führen kann. Und wie man auch ein, ich sage einfach mal, vielleicht nicht primären Kanal, wie jetzt die Social-Media-Kanäle für dieses Thema, sinnvoll einsetzt und nutzen kann.
So, goldene Schlussworte von Tobi. Wir freuen uns, wenn ihr sagt, boah, ich finde das aber eigentlich super easy, das Thema mit dem Tiermarketing über Social. Und ich weiß eigentlich, wie es besser geht. Her damit, einfach kontaktieren. Das wüssten wir dann auch gern. Für uns ist es leider doch schon Arbeit. Immer. Wenn ihr sagt, wir würden gern was dazu erfahren, dann sind wir auch ganz gut erreichbar. Über LinkedIn zum Beispiel. Wenn ihr sagt, das war ja mal ein amüsanter, lustiger Podcast. Hey, den kann man fast überall bewerten, wo es Podcasts gibt. Wenn es nicht so gut war, dann kann man uns eine Message schreiben. Abonnieren geht übrigens auch, dann kommen noch mehr davon. Und damit bin ich, glaube ich, schon durch.
Ja, ein schneller, ein aber wichtiger Ritt, den wir hier vorgenommen haben. Und wo wir hoffentlich so ein kleines bisschen Licht ins Dunkle für dieses Thema gebracht haben.
Herzensthema, möchte ich nochmal sagen. So. Dann allen einen wundervollen Tag, wo immer ihr seid, und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.